HR-Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Damit Frauen in Deutschland, England und Frankreich zum ersten Mal wählen durften, haben sie gekämpft, gestreikt und gehungert. 100 Jahre ist das nun her. In Deutschland wurde das Frauenwahlrecht am 12. November 1918 eingeführt. Vom Kampf der Frauen um politische Teilhabe damals erzählt Annette Baumeister in ihrem ARD-Dokufilm Die Hälfte der Welt gehört uns. Die Drehbuchautorin und Regisseurin lebt in Berlin und Los Angeles und sagt, gerade heute ist es wichtig, über scheinbar Selbstverständliches wie Gleichberechtigung zu streiten. Wie hat sie der Blick auf die Anfänge der Frauenbewegung verändert? Das möchte ich wissen von Annette Baumeister in HR Info, das Interview. Frau Baumeister, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke dazu war, das Thema hat doch so einen Bart. Und dann habe ich Ihren Film gesehen, da hat sich meine Meinung geändert. Aber wie ist es Ihnen ergangen, als Sie sich da rangemacht haben an dieses Thema?
Mir ging es ähnlich wie Ihnen, als mich die Produktionsfirma kontaktiert hat und gefragt hat, willst du nicht einen Film darüber machen, habe ich gedacht, oh, das wird schwierig. Vor allem habe ich nicht damit gerechnet, dass es eine Redaktion oder Redaktionen gibt bei den Sendern, die das machen wollen, weil gewöhnlicherweise sind ja Frauenthemen eher in den Augen von
ein
Abturner. Genau. Mhm. Und da stand aber schon fix, dass es großes Interesse von den Sendern gibt. Und jetzt sollte nur noch ein schmackiges Drehbuch hier.
Das haben Sie dann geliefert. Sind Sie denn auch im normalen Leben eine Streiterin für Frauenrechte? Interessiert Sie dieses Thema eigentlich?
Ich habe durch den Film gemerkt, dass ich eine Streiterin für das Frauenwahlrecht oder für Frauenrechte bin, aber es bislang gar nicht so präsent in mir war, weil ich keine Streiterin, sondern eher eine Macherin war. Und in diesem Machen habe ich aber auch sehr viel gestritten, wurde mir jetzt klar. Mhm. Nämlich einfach, ich bin meinen Weg gegangen und habe mich da irgendwie nicht beirren lassen. Und da gab es natürlich viele Streits und Diskussionen im Laufe der letzten Jahre.
Das heißt, Sie haben sozusagen von den Errungenschaften der Frauenbewegung von vor 100 Jahren profitiert, ohne das so richtig zu wissen.
Genau, durch den Film und wurde mir klar, dass wir auf den Schultern von Riesinnen stehen, von Frauen, die für uns unglaublich gestritten, gekämpft und ja gefochten haben. Und das wurde mir durch diesen Film oder die Arbeit am Drehbuch unglaublich klar.
Mhm. Ihr Film heißt Die Hälfte der Welt gehört uns, als Frauen das Wahlrecht erkämpften. Sie zeichnen darin ja die Geschichte von vier Frauen nach, Emily Pankhurst, eine britische Suffragettenanführerin, Anita Augsburg, eine deutsche Juristin, Marie Juchacz, die erste deutsche Frau und SPD-Abgeordnete, die im deutschen Parlament sprechen durfte, und Marguerite Durand, eine führende französische Frauenrechtlerin der Zeit. Warum haben Sie genau diese vier ausgesucht? Was hat Sie an diesen Frauen gereizt?
Wichtig ist oder war für mich zu sehen, dass es eine Gesamtschau der Frauen in dem Film gibt, die für die Frauenrechte und für das Wahlrecht gekämpft haben. Dass es nicht nur die Sozialistin oder nicht nur die Juristin ist, sondern dass man eine Gesamtschau bekommt von den unterschiedlichen Frauen, die dafür gekämpft haben. Und jede Frau, die im Film vorkommt, kämpft mit ihren eigenen Waffen. Eine Marguerite Durand in Frankreich ist sehr weiblich, die kämpft eigentlich, wenn man so sagen kann, mit den Waffen einer Frau. Sie scheut sich auch nicht, mal die bloße Schulter zu zeigen oder das Dekolleté. Dann Anita Augsburg, die ist sehr scharf, das ist eine Juristin, die agiert wieder ganz anders. Marie Juchacz ist eine Sozialistin, beziehungsweise ist bei der SPD, die arbeitet in der Partei und kämpft in der Partei für die Frauenrechte. Und dann Emily Pankhurst, das ist eine Bürgerin. Und das war mir wichtig zu sagen, es gibt nicht nur den einen Kampf, es gibt nicht nur die eine Sicht auf das Frauenwahlrecht, sondern es gibt viele Sichten auf ein und dasselbe Thema und es gibt unterschiedliche Wege, dafür zu kämpfen.
Aber diese vier Frauen haben ja auch grenzübergreifend irgendwie zusammengearbeitet in Europa. Sie kamen ja aus drei Ländern, Deutschland, Frankreich, England. War Ihnen das auch wichtig zu zeigen, dass es so eine grenzübergreifende Geschichte war?
Ja, klar. Also die haben sich gegenseitig beeinflusst, die haben voneinander die Zeitungen gelesen, die haben sich auch zum Teil gegenseitig besucht. wenn sie heute leben würden, würden sie wahrscheinlich regelmäßig über WhatsApp auf dem Laufenden halten oder würden kurz mal nach London oder Berlin fliegen. Das war damals noch nicht möglich, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie Kontakt gehalten und haben miteinander diskutiert und aber auch gestritten, um den richtigen Weg.
Ich habe mal ein paar Töne rausgesucht aus dem Film. Da kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben und was das so für Frauen waren. Wir hören mal rein.
Ich will, dass die Nation darüber nachdenkt, dass die Hälfte ihrer Bürger nicht wählen darf. Dass die Hälfte ihrer Bürger für dieselbe Arbeit nicht einmal halb so viel Lohn bekommt. Dass die Hälfte ihrer Bürger alle Kinder zur Welt bringt, die ja von der anderen Hälfte jederzeit wieder genommen werden dürfen. Meine Damen, zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Das Wahlrecht ist der Schlüssel zur Gerechtigkeit. Alles andere folgt daraus.
Wir werden uns dieses Recht erkämpfen. Und wir sind bereit, alles dafür zu opfern. Unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Familien. Und wenn es sein muss, sogar unser Leben.
Die letzte Frau, die wir da gerade gehört haben aus dem Film Die Hälfte der Welt gehört uns, das war Emmeline Pankhurst, gespielt von Esther Schweins. Und man sieht dann auch im Film, Frauen werden in ihrem Kampf um politische Gleichberechtigung verspottet, eingesperrt, gefoltert. Einige sterben sogar für die Sache. Auf der anderen Seite gehen einige dieser Frauen auch gewalttätig vor, legen Brandsätze, schlagen Scheiben ein, um ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen. Ganz ehrlich, vieles war mir gar nicht so präsent, was man da im Film sieht. Was hat Sie selbst am meisten überrascht, als Sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben?
Mich hat überrascht, wie modern diese Frauen waren. Sie hatten die gleichen Probleme und die gleichen Herausforderungen wie wir Frauen heute. Manche von ihnen waren alleinerziehend. Bei Emmeline Pankhurst ist der Mann verstorben. Sie musste sich um die Kinder selber alleine kümmern. Und alle Frauen mussten ihre Berufung und den Beruf und das Privatleben miteinander vereinbaren. Und das hat mich doch sehr überrascht.
Interessant fand ich im Film auch die Argumentation vieler Männer. Da heißt es immer wieder, Frauen seien viel zu emotional, um wählen zu dürfen. Wenn Frauen wählen dürften, würden sie den Staat ins Chaos stürzen. Sind das historisch belegte Zitate oder hat Ihnen das Ihr Mann Stefan Wilke ins Drehbuch geschrieben? Sie haben das Buch ja zusammen mit ihm gemacht.
Wir haben gemeinsam das Buch am Küchentisch geschrieben und wir haben gemeinsam gekämpft um die richtige Formulierung. Aber in diesem Fall, wenn es um die Hysterie der Frauen geht oder Frauen sind nicht zurechnungsfähig, deshalb dürfen sie nicht wählen, das sind Originalzitate, das sind Originalmeinungen aus dieser Zeit. Aber es war eine Argumentationsweise. In Wirklichkeit haben die Männer einfach gefürchtet, dass die Frauen ihnen ihre Macht nehmen. Und kein Politiker hat damals sich ausrechnen können, was dann passiert. Wenn auf einmal ein paar Millionen Menschen mehr wählen dürfen, was passiert dann mit ihnen? Sind sie weiterhin Premierminister? Sind sie weiterhin an der Macht? Und deshalb wurden Frauen als das schwache und das dumme Geschlecht diffamiert.
HR-Info, das Interview mit Annette Baumeister, Drehbuchautorin und Regisseurin des ARD-Dokufilms Die Hälfte der Welt gehört uns. Als Frauen das Wahlrecht erkämpften, in Deutschland war es am 12. November 1918 soweit. Die Gründer der Weimarer Republik führten das Frauenwahlrecht ein. Frau Baumeister, Sie haben Geschichte studiert, Sie haben journalistisch gearbeitet, sind dann aber in den Bereich Film und Fernsehen gegangen und Sie sind jemand, der frei und selbstbestimmt lebt. War das ein langer Weg, den Sie zurücklegen mussten? Denn Sie sind in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Und ich stelle mir vor, da war wahrscheinlich nicht viel mit Frauenbewegung.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass es, obwohl es auf der Schwäbischen Alb keine Frauenrechtlerin gab, die mich geprägt haben.
Und keine 68er wahrscheinlich.
Genau. Es gab aber ganz viele Frauen, wie meine Oma oder andere Frauen in meiner Umgebung, die gearbeitet haben, die arbeiten mussten, die ihren Teil zum Familienleben beigetragen haben und sich da nicht viel von den Männern haben sagen lassen. Sie hatten auf vielen Gebieten die Hosen an. Und ich glaube, das hat mich geprägt.
Sie sind Jahrgang 72. Sie sollten, anders als Ihre Mutter das früher konnte, raus aus dem Dorf, Abi machen und studieren. Das ist Ihnen ein Stück weit aber dann in den Schoß gefallen, oder?
Ja, insofern in den Schoß gefallen. Meine Mutter, die hatte Brüder und da war ganz klar, meine Mutter muss eine Lehre machen und der Bruder, weil er ein Junge ist, der darf das Abitur machen und der darf danach studieren. Und ich glaube, dass das meine Mutter geprägt hat und dass es für sie klar war, dass ihre Töchter, wenn sie denn es wollen und können, das Abitur machen. Und deshalb wurde ich automatisch aufs Gymnasium geschickt und deshalb habe ich auch studiert und ich habe auch das studiert, was ich wollte. Ich glaube, meine Mutter wollte oder meine Eltern wollten bei mir keine Grenzen ziehen, sondern ich konnte mir selber aussuchen, was ich machen will.
Sie leben heute in Berlin und in Los Angeles, jetten als Filmemacherin um die Welt, während Ihr Mann, der auch als Drehbuchschreiber arbeitet, beim gemeinsamen Sohn zu Hause ist in L.A. Also Ihr Sohn erlebt heute eine ganz andere Mutter, ein ganz anderes Rollenmodell, als Ihre Mutter Ihnen das vorgelebt hat. Wer kümmert sich bei Ihnen eigentlich um die Hausarbeit? Ist das ganz gerecht bei Ihnen aufgeteilt?
Ich glaube, wir teilen uns die Hausarbeit, soweit es geht.
Hand aufs Herz, wer macht die Wäsche?
Mein Mann und ich, je nachdem, wer Zeit hat.
Wer baut ein Regal bei Ihnen zu Hause zusammen?
Das mache ich.
Aha. Wer kauft ein und kocht?
Je nachdem, wer Zeit hat.
Okay, also Sie bemühen sich um eine gleichberechtigte Aufgabenverteilung.
Ja, klar. Und es gibt aber keinen Plan, dass wir die Aufgaben gleich verteilen, sondern derjenige, der Zeit hat, der da ist, der macht es. Wenn ich weg bin, jetzt war ich mehrere Wochen unterwegs auf Dreharbeiten, dann muss es mein Mann machen. Da hat er keine andere Wahl.
In der Debatte über Gleichberechtigung heißt es ja immer, es brauche mehr weibliche Vorbilder, die den jungen Mädchen etwas vorleben. Dazu habe ich Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht. Die habe ich hier neben mir stehen. Das ist ein Ritual in dieser Sendung. Die Box bestücken wir für jeden unserer Gäste neu. Und da Sie uns jetzt gerade aus Los Angeles zugeschaltet sind, habe ich Töne für Sie reingetan. Und Sie sollen sich jetzt bitte mal folgende Situation vorstellen. Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt so auf den Geschmack gekommen durch diesen Film, den Sie gedreht haben über 100 Jahre Frauenwahlrecht, dass Sie noch einen weiteren Film machen wollen über Frauen heute, nachdem Sie schon die Pionierinnen hatten im ersten Film. Und Sie machen ein Casting und es bewerben sich einige Frauen bei Ihnen um eine Hauptrolle. Und ich habe ein paar Vorschläge in die Box getan. Wollen wir mal reinhören, welche Frau sich als erstes bei Ihnen bewirbt?
Ja, gerne.
Okay, hier kommt die erste.
Ich könnte sehr viel Bier trinken, aber ich darf nicht mehr. Weil ich bin ein Mädchen, I'm a girl. So, wir müssen nur noch Smoothies trinken. Wir dürfen kein Bier mehr trinken, davon wird man fett. Wir wollen alle skinny Bitches sein. Ja, das schreit uns jede Internet-Bitch entgegen.
Haben Sie sie erkannt?
Ich kenne die Stimme, mir fällt der Name gerade nicht ein.
Caroline Kebekus, Komikerin.
Genau, Caroline Kebekus.
Arbeitet sich gern an Frau-Mann-Themen und Gleichberechtigungsthemen ab. Ist bekannt für ihr deftiges Vokabular. Dürfte die mitspielen in ihrem Film?
Ja, auf alle Fälle. Ich erinnere, das fand ich ganz spontan toll, wie sie auf sehr humorvolle Art und Weise das Lied Atemlos durch die Nacht
von Helene Fischer
verarscht hat.
Interpretiert hat.
Aber nicht nur den Text, wenn man genau angeguckt hat, was die ganze Performance, diese weibliche Art sich da oder diese Performance sich von der Hallendecke runterzulassen, das fand ich cool und das zeigt mir, dass sie frei im Kopf ist.
Okay, also eine Hauptrolle haben wir jetzt schon mal besetzt. Dann kommt jetzt die zweite Kandidatin aus der Box.
There was a time when a woman's opinion did not matter. I want my daughter to grow up seeing a woman lead our country.
Die kennen Sie aus den USA, oder?
Ja, Beyoncé.
Die R&B- und Pop-Ikone und Feministin, bekennende Feministin. Sie hat in diesem Ausschnitt gesagt, es gab eine Zeit, wo die Meinung einer Frau keine Rolle spielte. Ich möchte, dass meine Tochter mit einer Frau als Präsidentin in diesem Land aufwächst. Das hat sie vor 2 Jahren gesagt und Hillary Clinton damit im Wahlkampf unterstützt. Sie ist definitiv ein Vorbild für viele Mädchen und steht für so einen gewissen sexy Feminismus. Hätte sie einen Platz in ihrem Film?
Gute Frage.
Es klingt sehr skeptisch.
Ja.
Was gefällt Ihnen nicht an der Idee?
Ich sehe sie hier in Amerika überall mit unglaublich weit ausgeschnittenem Dekolleté. Mhm. 9- und 8-jährige Kinder versuchen sie an Halloween nachzumachen. Das ist mir persönlich oft zu viel. Sie kann das machen, aber ich glaube, sie überfordert Mädchen und Jungs.
Okay. Kommen wir zu meinem dritten Vorschlag. Also was Beyoncé sich für ihre Tochter gewünscht hat, lebt diese Frau schon etwas länger vor. Hier ist meine dritte Casting-Kandidatin für Sie.
100 Jahre ist es nun her, dass Frauen selber wählen dürfen. Aber damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden zu wählen, sondern wir wollen gestalten, Politik in allen Bereichen, in der Familie, in der Arbeitswelt, politische Verantwortung übernehmen.
Kennen Sie?
Frau Merkel.
Genau. Auch wenn sie sich jetzt von der Parteispitze zurückzieht und ihre Tage gezählt zu sein scheinen, sie hat es ja geschafft. Sie ist die erste deutsche Bundeskanzlerin geworden.
Ja, und vielen Jungs muss man jetzt ja auch erklären, dass es auch einen Bundeskanzler geben kann.
Also
ich musste es meinem Sohn erklären.
Echt?
Ja, der hat gefragt, können Männer auch Bundeskanzlerin werden?
Und was haben Sie ihm da geantwortet?
Ja, Männer können auch Bundeskanzlerin werden.
Also, wie schneidet Frau Merkel bei Ihnen im Casting ab? Spielt sie eine Rolle im Film?
Sie würde eine Rolle im Film spielen, auf alle Fälle.
Obwohl sie ja nicht so dieses Aushängeschild für Feminismus eigentlich ist.
An ihr finde ich interessant den gelebten Feminismus. Es einfach zu machen und zu tun und ihren Weg zu gehen, ohne das Feminismus-Schild vor sich zu halten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um nochmal auf den Film auch zurückzukommen. Diese Frauen, die im Film vorkommen, die sind nicht nur Feministinnen. Das sind alles arbeitende Frauen, die andere Lebensinhalte noch haben, andere Ideen, andere Visionen. Und die wollen sie verwirklichen. Und deshalb sind sie Feministinnen, weil ihnen da Grenzen gesetzt wurden als Frau.
Annette Baumeister in HR Info das Interview, Drehbuchautorin und Regisseurin. In ihrem Doku-Film für die ARD Die Hälfte der Welt gehört uns, als Frauen das Wahlrecht erkämpften, haben Sie sich mit den Anfängen der Frauenbewegung beschäftigt. Wenn man eine Emmeline Pankhurst oder eine Marie Juchacz in die Gegenwart gucken lassen würde, wenn die das könnten und überprüfen könnten, wo wir heute stehen in Sachen Frauenrechte und Gleichberechtigung, was aus dem geworden ist quasi, dass Sie damals angestoßen haben. Wie würde Ihre Reaktion ausfallen, glauben Sie? Wären Sie zufrieden?
Ich denke, Sie würden konstatieren, wow, es ist einiges geschafft. Und vielleicht auf vielen Gebieten mehr, als Sie gedacht haben, auf anderen Gebieten weniger, als Sie gedacht haben. Aber zufrieden wären Sie nicht. Sie würden sagen, weiterkämpfen, weitergehen, weitermachen.
Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
Ich glaube, der größte Handlungsbedarf ist in meinen Augen nicht bei der Quotierung von Positionen. Darüber kann man reden und sollte man auch reden.
Sie meinen die Frauenquote?
Aber, genau, bei der Frauenquote. Ich finde, der größte Handlungsbedarf ist beim Vorleben von Rollen für unsere Kinder. Wie erleben Jungen und Mädchen, die heute 5, 6 oder 13 Jahre alt sind, ihre Eltern? Was leben diese Eltern ihren Kindern, ihren Jungen und Mädchen vor? Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, weil das, was wir vorleben, das wird dann irgendwann in 20, 30 Jahren Realität. Wird mein Sohn, der mit einer Frau zusammenkommt, wo es normal ist, dass sie arbeitet, werden beide so zusammenleben, dass für beide Beruf und Privatleben adäquat vereinbart werden können. Dass das gemeinsam funktioniert. Das Vorleben von Rollen ist für mich ein zentraler Punkt.
Und glauben Sie denn, wenn man bestimmte Rollen vorgelebt bekommt, dann verschwinden so Dinge wie ungleiche Bezahlung, also die Lohnlücke, die es ja gibt zwischen Männern und Frauen. In Deutschland liegt sie offiziell bei 21% zum Beispiel. Oder dass eben im Augenblick nur 30% Frauen im Bundestag sitzen, die Zahl ist rückläufig. Ergibt sich das dann von allein, wenn man entsprechende Dinge vorgelebt bekommt? Ist es so leicht?
Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, Rollen vorzuleben. Sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen als Frau und Mutter, wenn andere sagen, du bist ja ständig unterwegs, wie machst du das mit deinem Kind? Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, diese Rolle zu leben und glücklich zu leben. Mein Sohn musste ein Referat machen über eine amerikanische Frauenrechtlerin, die war Lehrerin. Mhm. Und die hat für die gleiche Bezahlung gekämpft vor 130 Jahren. Und dann kam er nach Hause und hat mir eine Grafik gezeigt, wie viel weibliche Lehrer und männliche Lehrer verdienen oder verdient haben damals. Und der Balken beim Mann war wahnsinnig hoch, bei der Frau war er ziemlich niedrig. Und dann hat er mir das gezeigt und meinte, look at that, schau dir das an. Die Frau hat dasselbe gemacht, aber die hat wesentlich weniger gekriegt. Das ist doch total ungerecht. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist genau der richtige Weg, dass Jungs und Mädchen erkennen, wo das Problem ist. Dass sie es sehen, dass sie wahrnehmen, wo sollten Dinge verändert werden. Nur wenn wir und unsere Kinder begreifen, wo das Problem ist, kann es verändert werden.
Jetzt arbeiten Sie ja als Filmregisseurin in einer Branche, die noch immer stark von Männern dominiert wird. Da hat die MeToo-Bewegung in Hollywood angefangen. Die Enthüllungen über den Filmproduzenten Harvey Weinstein haben viele andere Frauen ermutigt, solche Übergriffe anzuzeigen. Haben Sie auch negative Erfahrungen gemacht?
Ganz am Anfang meiner Karriere ist mir eine Sache passiert, die mir wirklich zu denken gegeben hat und die mich auch geprägt hat. Es ging darum, ob ich einen Film über den Zweiten Weltkrieg machen soll oder kann. Und dann hieß es, nee, Annette, du bist eine Frau. Das ist Männersache. Und damals habe ich das so stehen lassen und habe diesen Film nicht gemacht. Heute würde ich anders reagieren. Heute würde ich parieren. Heute würde ich sagen, weshalb? Weshalb soll ich das nicht? Ich würde in die Offensive gehen, ganz klar.
Zeigt denn die MeToo-Debatte nicht, dass wir in der Frauenbewegung mehrere Rollen rückwärts gemacht haben? Oder sehen Sie das andersrum, dass sich da gerade sehr viel nach vorne bewegt?
Ich glaube, dass gerade sehr, sehr viel auf den Tisch kommt. Dass Frauen sich ermutigt fühlen, Dinge auszusprechen. Dass Frauen sehen, es ist möglich, Dinge zu erzählen, die sie erlebt haben. Insofern ist es ein Schritt nach vorne, weil erst wenn Dinge auf den Tisch kommen, erst wenn darüber diskutiert wird, was geschehen ist, können Veränderungen vorgenommen werden.
Auf der anderen Seite haben wir einen Präsidenten Trump, der ja bekannt ist für seine frauenfeindlichen Sprüche und gegen den hunderttausende Frauen bei den Women's Marches protestiert haben. Wie passt das zusammen?
Ich fand es toll zu sehen, dass so viele Frauen auf die Straße gegangen sind. Wann ist das letzte Mal so eine Bewegung entstanden, vor allem in Amerika? In Amerika waren so viele Jahre kaum noch Menschen auf der Straße und haben sich geäußert und haben ihre Meinung kundgetan. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass darüber diskutiert wird. Ich habe hier in Amerika Folgendes erlebt. Ich habe jahrelang mit meinen Nachbarn nicht über Politik reden können. Das war kein Thema für sie. Und jetzt ist es auf einmal so, kürzlich sagt eine Kollegin zu mir, oh, it's so exhausting, also es ist so anstrengend, jetzt zu Partys zu gehen. Dann sage ich, weshalb? Dann sagt sie, na, man muss jetzt über Politik reden. Dann sage ich, wow, das ist genau der Grund, weshalb was vorangeht im Moment. Man muss wieder über Politik reden. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen sich einfach auf Obama verlassen haben. Auch sehr viele Frauen. Der wird es schon richten. Und sie haben sich selber dann zurückgezogen ins Private. Aber ein Politiker kann es nicht richten, sondern es müssen viele Menschen und viele Frauen ihre Meinung kundtun. Und was ich toll fand an diesen Women Marches, ist ja auch, da waren nicht nur Frauen, da waren auch sehr viele Männer. Da waren Männer, die waren 70 Jahre alt, die sind mit ihren Ehefrauen hingegangen. Da waren 30-jährige Männer, die mit ihren Freundinnen hingegangen sind. Also das ist wie auch schon historisch, es ist eine Bewegung von Menschen, die sich in die Diskussion einschalten wollen. Und das ist der erste Schritt zur Veränderung.
Wenn Sie nochmal zurückblicken auf die Anfänge von vor 100 Jahren, was ist das Wichtigste, dass wir heute von den Streiterinnen damals, die Sie ja in Ihrem Film porträtiert haben, lernen können?
Den Mund aufmachen, sich zu äußern, dass man streitet, dass man um Ziele zu erreichen, eine Diskussion führen muss und dass das nicht immer sehr friedlich sein muss, um weiterzukommen. Ich glaube, das kann man von den Frauen lernen.
Dankeschön, Annette Baumeister.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ihr Dokufilm Die Hälfte der Welt gehört uns wird am 13. November bei Arte gezeigt und ist auch noch am 26. November im Ersten zu sehen. Alle näheren Infos dazu und den Podcast dieser Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de. Das war Info das Interview mit Mariela Milkova.